Ja, vielen Dank euch für die gute Einleitung in das Thema Two-Face. Das ist ein Thema, das uns als Jugend beschäftigt hat und deshalb wollten wir das im Gottesdienst einbringen. Und in der Regel sind wir in der Jugend, wenn wir ein Thema haben, interaktiv. Wir diskutieren miteinander, wir tauschen darüber aus und ich will mal testen, ob es auch in einem Gottesdienstformat funktioniert. Dass ich die eine oder andere Frage stelle und mal gucken, ob ihr mitmacht, wie gut ihr mitmacht. Das ist ein Experiment. Wenn es nicht klappt, dann merke ich mir das. Fangen wir erstmal leicht an. Was ist die Bedeutung von sich schämen? Was bedeutet das? Oder welches andere Wort umschreibt dieses Empfinden? Ich hole mir jetzt mal ein Mikro. Dankeschön. Und dann werde ich ein bisschen rumlaufen. Wer hat da irgendeine Idee?
Zugeben wollen.
Okay, ja. Da ist noch. Wir gehen mal der Reihe nach.
Das Wort Peinlichkeit.
Peinlichkeit.
Auf ganz schlimme Weise verstecken müssen.
Ja, etwas unbedingt verstecken müssen. Wolltest du noch?
Ja. Ich habe gedacht, man hat was falsch gemacht, es ist rausgekommen und dann schämt man sich.
Okay, man wurde ertappt, erwischt, etwas ist rausgekommen. Noch etwas? Ja, es funktioniert ja. Hat jemand von euch sich schon mal für etwas geschämt und würde das sagen? Ah, hier war noch zum vorherigen.
Angst.
Angst, ja, Scham hat auch was mit Angst zu tun. Hat jemand etwas, was er teilen würde, wo er sich mal für etwas geschämt hat? Oder wäre das jetzt so schamvoll, das zu erzählen? Ah, das Robert hat sicher genug.
Nee, ist gar nicht so dramatisch. Als kleiner Pimpf fand ich das total cool, diese Gartenfiguren da im Nachbargarten zu sehen. Und da war nie einer. Und dann sind wir zu zweit hin und haben uns mal eine ausgeliehen. Hinterher entdeckt, oh Mann, war gar nicht so gut. Ne? Haben uns voll dafür geschämt und die ganz still und leise wieder hingestellt. Es hat da trotzdem einer mitgekriegt und dem haben wir es dann gebeichtet. Also, war gar nicht so schlimm. Der Kopf ist noch dran, ne?
So, ich glaube, Markus hat sich gemeldet.
Ja, ich habe auch mal in der, als ich jünger war, zwei Jungs gehabt, die mich so gesagt haben, geh doch mal in den Supermarkt und nimm doch mal was mit. Und das habe ich dann auch gemacht, so eine Mauerarm-Packung. Ich mochte Mauerarm. Aber ich wusste auch, dass es falsch ist, aber ich habe mich dann echt geschämt. Aber das Gute war auch, ich konnte danach beichten. Also es hat mich dann auch echt erleichtert.
Okay. So, Robert, bist du immer noch? Okay. Ich hab, zur Not habe ich mir auch was aufgeschrieben. Wir waren vor einiger Zeit bowlen und ja, ich habe mir normale Shorts genommen, wie immer, und die war halt schon ein bisschen älter und nach dem ersten Wurf ist sie einmal ganz hochgerissen. Boah, das war so unangenehm. Ja. Aber es gibt einen Ort, da schämt sich keiner und da gibt es nur die besten Sänger. Welcher Ort könnte das sein? Der Himmel? Ja, aber hier auf Erden noch. Die Dusche, genau. Wenn man am Duschen ist, dann singt man voll Begeisterung, voll Kraft und fröhlich. Und natürlich, alles klingt gut, alles ist schön. Aber wenn man jemanden braucht, der hier auf der Bühne singt, okay, heute hatten wir einige, aber sieht das meistens dünner aus. Wie kommt es, dass wir unter der Dusche voller Enthusiasmus singen, aber uns nicht trauen, auf der Bühne zu singen? Also, einige nicht. Man ist allein unter der Dusche? Ja, du willst auch?
Wenn man mal schief singt, kriegt es einfach keiner mit.
Es kriegt keiner mit? Ja, das Wasser verfließt zu schnell?
Die Akustik ist unter der Dusche echt gut.
Die muss ich mal ausprobieren, die Dusche.
Wir haben Angst vor Verurteilung.
Wir haben Angst vor Verurteilung. Hat noch jemand etwas? Manche haben einfach auch kein Talent dafür. So, irgendwie muss man ja auf seine 10.000 Schritte kommen.
Man ist in der Dusche
Duschkabine geschützt und das warme Wasser umhüllt uns und wir fühlen uns wohl und sicher und haben keine Angst.
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, wenn man unterwegs ist. Man ist nicht so aufmerksam und oder mit dem Handy gerade beschäftigt und plötzlich stolpert man. Und meistens, vielleicht fällt man sogar hin, das wäre ja noch schlimmer. Aber die erste Reaktion ist häufig zu schauen. Hat das jemand gesehen? Wenn das jemand gesehen hat, dann ist das peinlich. Wenn das keiner gesehen hat, ist einfach nur dumm gelaufen. Und das finde ich spannend. Scham gibt es nur bei Menschen und für Scham braucht man ein Gegenüber. Wenn wir alleine sind, wenn wir uns unbeobachtet fühlen, ja, dann haben wir keine Hemmung, dann ist alles gut, dann sind wir viel lockerer. Aber sobald wir ein Gegenüber haben, sobald es jemand mitbekommen könnte, fängt unser Kopf an zu rattern. Was würde denn der andere darüber denken? Was sagt der andere denn, wenn ich das tue? Was ist, wenn jemand anderes es hört oder sieht? Und da beginnt möglicherweise das Schämen. Wenn ich mich für etwas schäme, dann versuche ich es zu verstecken, zu verheimlichen, möglichst gut zu verbergen, weil, das wurde auch erwähnt, wir wollen keine negativen Reaktionen provozieren. So versuchen wir, diesen Mangel zu verbergen und das wirkt sich auch auf unser Verhalten aus. Jetzt bleiben wir mal beim Singen. Ich bin nicht der beste Singer. Und wenn ich keine Scham haben möchte, dann singe ich vielleicht gar nicht. Oder nur leise. Oder ich warte, dass wie heute schön laut ist, dann kann ich auch mitsingen. Es prägt aber auch unser Verhalten dahin, dass wir vielleicht zwei Gesichter haben. Ein Gesicht, das wir nur zu Hause oder wenn wir nur alleine sind, präsentieren. Und ein Gesicht, das für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und das haben die Jugendlichen in dem Anspiel rübergebracht. Gerade die letzte Szene, da wird das andere Gesicht deutlich. Und dazwischen sieht man immer diesen inneren Konflikt. Als Christ kommt man immer wieder in Situationen, wo man mit seinem Glauben konfrontiert wird oder die Möglichkeit hat, Stellung zu beziehen. Und dann geht es in uns los. Soll ich es tun oder nicht? Und in dem Anspiel fand ich es gut, dass wir einige alltägliche Beispiele hatten. Beispiele, die euch oder Situationen, die euch vielleicht bekannt vorkommen oder die so ähnlich stattgefunden haben. Aber warum ist es so, dass es uns so schwerfällt, uns zu unserem Glauben zu positionieren? Andere Mitmenschen oder auch andere Mitschüler, die posaunen Dinge heraus, zum Beispiel Fußball, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber wir hatten einen, ich weiß nicht, wie die heute spielen, Köln war zu der Zeit echt schlecht. Aber er hätte immer entweder eine Kopie mit dem Köln-Logo oder ein Schal oder ein Trikot, immer Fahne bekannt. Egal wie schlecht die spielen, er stand dazu. Oder Vegetarier, Veganer. Nichts gegen die Leute, aber in der Regel weiß man es, dass sie Veganer sind oder Vegetarier, weil sie darüber reden. Weil sie sagen, dass sie kein Fleisch essen, warum sie kein Fleisch essen. Und da gibt es viele Beispiele für Leute, die selbst kurioseste Ansichten haben, aber dazu stehen, sich dafür stark machen. Natürlich kriegt man manchmal den einen oder anderen doofen Spruch dafür, aber sie stehen dazu. Warum ist das bei Glaube und Religion für uns so viel komplizierter? Wenn man in die Medien schaut, dann wird eigentlich recht viel über Glauben gesprochen. Sonntags gibt es auf vielen Sendern das Wort zum Sonntag. Bei Big FM hat der katholische Priester immer wieder eine gewisse Sendezeit, der Big Pater. Es wird über Muslime, über Glauben gesprochen. Neulich im Radio wurde ganz schön Palmsonntag erklärt, was eigentlich die Bedeutung davon ist. Glauben kommt immer wieder vor, auch in den Medien, das ist sehr präsent, aber mit einer gewissen Distanz, mit einer gewissen Glaubensferne. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen interessanten Artikel in der Zeit gestoßen. Da berichtet eine Frau ihre Erfahrung. Sie selbst hat eigentlich mit Glauben nichts zu tun. Sie wurde weder getauft noch konfirmiert. Sie hat kirchlich geheiratet, aber es hatte eher romantische oder traditionelle Gründe. Und durch ihre Kinder fing sie an, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Ihre Kinder haben ihr Fragen gestellt und sie hat gemerkt, es war schwer, mit anderen Leuten darüber zu reden. Und laut einer Umfrage der evangelischen Kirche in Deutschland reden die meisten Kirchenmitglieder selbst in ihrer Familie kaum über ihren Glauben. Und dann schreibt die Frau, Glaube, wenn man ihn denn ernst nimmt, ist wie Igel schlucken. Glauben, wenn man ihn ernst nimmt, ist wie Igel schlucken. Und weil ihre Kinder ihr so viel Fragen gestellt haben, wollte sie mal mit ihren Freunden darüber reden. Und sie hat in die Freundesrunde die Frage gestellt, wie stellt ihr euch eigentlich das Leben nach dem Tod vor? Und nachdem sie diese Frage gestellt hat, hat sie sich geschämt. Weil sie das Gefühl hatte, ich habe hier etwas so Intimes angesprochen, das macht man eigentlich nicht. Und sie hat auch gemerkt, wie ihre Freunde aufgrund dieser Frage es ihnen unangenehm wurde. Sie sich auch gewissermaßen geschämt haben. Glaube, Religion wurde zu einer intimen Privatsache. Darüber sprechen wir nicht. So wie in Deutschland man nicht jemand nach dem Gehalt fragt. Man redet nicht darüber, was verdienst du eigentlich? Wie viel gibst du für was aus? Wofür gibst du dein ganzes Geld aus? Das ist etwas Persönliches. Und so machen wir es auch mit dem Glauben. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass der Glaube aus dem Alltag herausgehalten wird. Er wird aus meinem Leben rausgehalten und ich muss mich nicht positionieren. Ich muss mich aber auch nicht mit tiefer gehenden Fragen auseinandersetzen. Und das führt zu diesen zwei Gesichtern. Diese zwei Seiten. Meine eventuell religiöse Seite und meine Alltagsseite. Meine Seite, wenn ich allein für mich bin oder vielleicht in meiner Familie. Und meine Seite, wenn ich rausgehe, wenn ich mit Freunden, Bekannten, Kollegen unterwegs bin. Diese Spannung ist aber nichts Modernes, nichts Neues, sondern schon immer standen Christen in diesem Zwiespalt. Bekenne ich mich zu meinem Glauben oder behalte ich ihn für mich? Stehe ich dazu oder besser nicht? Und die Extremform von Scham ist Verleugnung. Und zu diesem Thema Scham möchte ich euch zwei Bibelstellen zeigen. Die erste ist in Lukas 12. Jesus sagt da, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Ich finde, das ist eine extrem harte Stelle. Jesus sagt, wer sich für mich schämt, wem ich peinlich bin, wer vielleicht sogar so weit geht, dass er mich verleugnet, für den werde ich mich auch schämen, wenn ich in meiner Herrlichkeit komme. Es wird mir peinlich sein, dass er sagt, er gehört zu mir, weil er sein Leben lang mich abgestoßen hat, aber jetzt will er einer von mir sein. Und dann kommt der Gegensatz, die Herausforderung, und das ist in Römer 1, da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht für die christliche Botschaft. Ich schäme mich nicht für meinen Glauben. Oder positiv formuliert, ich bekenne mich zu meinem Glauben. Vielleicht denkt man nur, weil der Satz von Paulus stammt und schon einige Jahre her ist, war es damals nicht so schwer, ein Christ zu sein, sich dann dazu zu bekennen und sofort. Ich glaube, Leute, die in der Bibel fit sind, man denkt an Petrus, der Jesus hinterherläuft, nachdem er gefangen wird und die Leute kommen auf ihn zu und sagen, gehörst du nicht auch zu Jesus? Sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich kenne den nicht, geht nur weg. Ich habe mit dem nichts zu schaffen. Die Jünger, als Jesus gefangen genommen wird, als er abgeführt wird, sie hauen ab. Sie verstreuen sich, sie verstecken sich, sie schließen sich ein, bloß nicht mit Jesus in einen Pott geworfen werden. Bloß in Sicherheit kommen. Und Paulus schreibt diese Worte an eine Gemeinde in Rom, ungefähr im Jahr 57 nach Christus. Und kurz vorher herrschte Kaiser Claudius. Er war ein recht toleranter Machthaber, was Religion betraf. Er hatte nur ein Ding, das ihm Unruhe machte oder uns Sorgen machte, nämlich Unruhen. Und das führte dazu, dass Christen, die zu der Zeit sehr aktiv waren, deren Gemeinde immer mehr wuchs, wenn man denen eins auswischen wollte, dann hat man deren Leiter, deren Prediger, wen auch immer, angeschwärzt. Hör mal, der sorgt für Unruhen. Er ist ein ganz Schlimmer. Und das hat schnell dazu geführt, dass man rausgeschmissen wurde aus der Stadtverband oder größere Folgen. Aber Claudius ist gestorben, da kommen wir gerade her. Das war die politische Situation der Christen in Rom. Und jetzt kommt ein neuer Herrscher, nämlich Nero. Kaiser Nero galt offiziell in Bezug auf Religion auch sehr tolerant. Aber er hatte ein Problem mit Christen. Das führte dazu, ich frage, ob es gerade auch jemand sich schämt, er hatte ein Problem mit Christen und das führte dazu, dass es immer wieder, zwar nicht offiziell, aber doch Übergriffe, Zwangsmaßnahmen gegen Christen gab, weil sie waren potenzielle Unruhestifter, weil sie den Kaiserkult nicht hochhalten. Sie verehren den Kaiser nicht, sie folgen nur Jesus nach. Und so gab es verschiedene Gründe und man weiß, wie weit es Nero irgendwann getrieben hat. Er hat den Brand von Rom den Christen zugeschoben und eine riesen Christenverfolgung ins Rollen gebracht. Es war zu der Zeit, als Paulus diese Worte schrieb, nicht einfach Christ zu sein, alles andere als leicht. Und trotzdem schreibt Paulus der Gemeinde genau das. Er berichtet vorher, ich möchte euch so gern besuchen. Ich möchte endlich nach Rom kommen und euch kennenlernen und ich möchte in Rom die christliche Botschaft verkünden. Warum will ich das tun? Weil ich mich dafür nicht schäme. Ich stehe dazu, ich möchte für diese Botschaft eintreten. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich davon hören. Und wenn Paulus sagt, ich schäme mich nicht, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass es Grund zur Scham gibt. Ich könnte jetzt ausführen, warum sich Paulus damals dafür hätte schämen können, aber ich spare uns den Schritt. Und gehe gleich zu heute und möchte euch fragen, gibt es heute Grund, sich für die christliche Botschaft, für den Glauben zu schämen? Und wenn ja, welchen?
Also, als ich noch katholisch war, habe ich mich geschämt für die Pastoren, die kleine Kinder angepackt haben.
Okay,
und da habe ich mich geschämt, dass die sich Christen nennen und da konnte ich einfach absolut nicht dahinter stehen.
Weil da auch alle in einen Pott geworfen werden?
Genau. Ja, weil ich auch nicht vollkommen bin, weil ich mich manchmal mit meinem Mann streite und so andere Sachen. Also was nicht so offensichtlich in ein christliches Leben passt, ja, weil es ja auch bei mir Konflikte gibt oder weil ich ja auch nicht immer, ja, so lebe, wie ich selber vielleicht möchte. Mhm. Ja.
Genau, ich sagte den anderen, ich bin Christ. Das war, als ich mich getauft habe, mein kleiner Bruder war da sehr gut, hat dann geguckt, was ich mache und sagt, oh, darfst du das als Christ? Sollte ein Christ sich so verhalten? Und dann wird es einem ständig vor Augen gehalten. Gibt es noch jemand, der etwas hat, wofür man sich schämen könnte in Bezug auf den Glauben?
Also seit ich genügend Selbstbewusstsein habe, schäme ich mich dafür nicht mehr, sondern stehe dazu.
Okay, wenn man gesundes Selbstbewusstsein hilft, dafür einzustehen. Du hast dich gemeldet.
Ja, man wird so als dumm hingestellt. Wie kannst du sowas glauben? Du bist doch ein aufgeklärter Mensch. Das glaubst du nicht im Ernst. So, das ist schon dann ein unangenehmes Gefühl.
Ja, das stimmt.
Jetzt spreche ich was sehr Heikles an. Wir sind eine freie evangelische Gemeinde, also auch dafür könnte man sich schämen, weil es Menschen gibt, die sagen, was, eine freie Gemeinde? Das ist bestimmt eine Sekte.
Ja, dieses Klischee gibt es auch. Ich erinnere mich noch an eine Englischlehrerin, die gesagt hat, es gibt tatsächlich in Amerika solche Menschen, die glauben, Gott hätte die Welt geschaffen und fängt das an auszuführen. Und ich saß da und dachte nur, ja toll, ich bin so einer. Und jetzt bin ich der Dümmste in dieser Klasse.
Ist, ne? So in der Klasse von 25 Kindern oder Schülern waren wir da zu dritt oder so, die wir uns zu Gott bekannt haben. Das ist schon wenig, ne? Im Gegensatz.
Mhm, genau. Man ist weniger, man ist ja Unterzahl. Die meisten glauben das ja nicht. Wie kannst du nur? Hat noch jemand etwas?
Wenn man mal so die Perspektive wechselt, von der anderen Seite schaut, wir glauben ja, dass ein Mensch behauptet hat, er wäre Gott. Wir glauben das. Manchmal denke ich, wie verrückt ist das denn? Und ich kann Menschen verstehen, die denken, dass wir einen Knall haben, dass wir sowas glauben, dass ein Mensch auf der Welt wirklich Gott gewesen sein soll.
Mhm. Und er war ja nicht nur Gott, er ist auch noch gestorben, wieder auferstanden. Also es geht ja noch weiter, wenn wir das weiterführen. Hat noch jemand etwas? Ja, es funktioniert ja ganz gut. Ich bin begeistert. Wir leben in einer ähnlichen Zeit wie die Christen damals in Rom. Offiziell haben wir ja in Deutschland Religionsfreiheit. Offiziell sind wir ja alle ganz tolerant für viele verschiedenste Meinungen. Und dennoch, wenn man sich eben zum christlichen Glauben bekennt, wenn man eine Meinung vertritt, die nicht mit dem Mainstream konform ist, dann erlebt man Anfeindung. Dann erlebt man plötzlich Widerstand und oft ironischerweise auch von denen, die große Toleranz vertreten. Also wir sehen, Paulus sagt nicht ohne Grund, ich schäme mich nicht, weil uns Sachen vor den Kopf geknallt werden, weil wir abgestempelt werden, weil wir in eine Schublade gesteckt werden, weil wir degradiert werden. Aber warum schämt sich Paulus für so eine umstrittene Botschaft nicht? Und das sehen wir, wenn wir den zweiten Teilsatz von diesem Vers lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung aller, die daran glauben. Paulus sagt, ich schäme mich für diese Botschaft nicht, weil sie Menschenleben verändert, weil sie Menschen rettet, weil ich weiß, was diese Botschaft bewirken kann, weil ich es selber erlebt habe, weil ich überzeugt bin, dass Gott durch sie wirkt. Deshalb stehe ich dazu, deshalb bekenne ich mich dazu, deshalb nehme ich sogar Widerstand in Kauf. Und Petrus, den wir erwähnt haben, der Jesus verleugnet hat, der sagte, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Als er dem Auferstandenen begegnet ist, als er Jesus gesehen hat nach seiner Auferstehung, ist er losgestürmt und hat voll Eifer die Botschaft verkündet. Die Jünger, die sich versteckt haben, die sich eingeschlossen haben, als sie Jesus als den Auferstandenen gesehen haben, sind in die ganze Welt ausgestreut, um diese Botschaft zu verkünden und haben dafür Widerstand, sind sogar größtenteils als Märtyrer für diese Botschaft gestorben, weil sie sagen, es ist eine rettende Kraft in dieser Botschaft. Es geht beim Christsein nicht nur darum, dass ich mich ein bisschen besser fühle oder dass ich mein Gewissen beruhige. Es geht nicht darum, dass ich sozialer lebe, sondern die Botschaft von Jesus bietet Antworten auf die zentralen Lebensfragen von Menschen. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Zeitungsartikel der Frau zurückkommen. Sie, die eigentlich nichts mit Glauben zu tun hat und sich eigentlich sogar bewusst dagegen entschieden hat, merkt plötzlich, wie ihre zwei Kinder in ein Alter kommen, wo sie viele Fragen stellen. Und dann haben sie auch Fragen gestellt, die die Frau tatsächlich etwas überfordert haben. Mama, wie lange bleiben wir eigentlich in dieser Kiste, wenn wir tot sind? Muss ich da alleine bleiben? Oder sein, oder können wir uns eine teilen? Darf ich mein Kuscheltier mitnehmen? Holt Gott uns dann irgendwann mit einer Wolke ab? Und sie erlebt, wie ihre Kinder ganz natürlich und unbefangen anfangen, über den Glauben zu reden. Und sie war damit überfordert. Mit diesen kindlichen und doch ernst gemeinten Fragen. Solche Fragen, vor denen wir Erwachsenen eigentlich weglaufen, denen wir versuchen, aus dem Weg zu gehen. Wir Menschen heute wollen ja mit dem Thema Glauben nicht so viel zu tun haben. Wir wollen das nicht ganz wahrhaben, weil, das wurde erwähnt, wir halten uns für aufgeklärt. Wir brauchen den Glauben doch nicht. Aber vielleicht fürchten wir uns einfach nur vor den schwierigen Fragen, mit denen wir konfrontiert werden, wenn es um Thema Glauben geht. auch wir Erwachsenen, wenn wir mal eine ruhige Minute haben, wenn wir uns mal etwas Zeit nehmen, wenn wir ehrlich mit uns sind, stellen wir uns auch die Frage, hat das Leben nicht noch mehr zu bieten? Was kommt nach dem Tod? Passt eigentlich irgendjemand auf mich auf? Bleibt etwas von mir übrig? Paulus sagt, deshalb schäme ich mich nicht, weil wir eine Botschaft haben, die viel zu kostbar ist, weil diese Botschaft Rettung bringt. Sie bringt Halt, sie bringt Orientierung, Hilfe, Veränderung, Gewissheit. Das alles und noch viel mehr steckt in der Botschaft von Jesus. Jesus starb am Kreuz für mich, das ist die Botschaft, weil ich, der ich egoistisch bin, mich immer nur um mich drehe, mein Leben auf mich fokussiert ist und Gott abgeschoben habe, Gott abgestempelt habe und sagte, ich brauche ich nicht, er wird mich zur Rechenschaft ziehen. Vor ihm muss ich gerade stehen, da muss ich eigentlich die Konsequenzen tragen. Und Jesus sagt, ich nehme Gottes Zorn auf mich. Ich bezahle für dich, damit du, wenn du an mich glaubst, wenn du diese Vergebung in Anspruch nimmst, wieder Frieden mit Gott haben kannst. Dass du Vergebung erfährst, dass du weißt, nach dem Tod wartet Gott auf dich, wartet die Herrlichkeit auf dich. Gott ist ein Vater für dich, der dich voller Liebe erwarten wird und der auch jetzt schon in diesem Leben mit dir geht. Jetzt nochmal an euch. Also Paulus war schon ein ziemlicher Draufgänger. In jede Stadt, in der er gekommen ist, hat er sich Menschenmassen gesucht und hat voller Begeisterung und Überzeugung die christliche Botschaft verkündet. Oft hat er sich auch die Philosophen, die theologischen Gelehrten gesucht, sich mit ihnen angelegt, mit ihnen diskutiert und darüber gesprochen, dass es mehr gibt, als sie meinen. Bedeutet sich nicht zu schämen, dass ich genauso sein muss wie Paulus, so ein Draufgänger? Oder was könnte es für meinen Alltag bedeuten, sich für die Botschaft, sich für den Glauben, sich für Jesus nicht zu schämen? Habt ihr da vielleicht ganz praktische Ideen?
Es fängt doch tatsächlich mit den kleinen Dingen des Lebens an, wie die Gruppe eben auch gezeigt hat. Ja, warum sage ich in der Bahn nicht? Nö, ich bin am Sonntag im Gottesdienst und mache das und das. Oder vor dem Essen tatsächlich im Restaurant zu beten. Und wenn der Kellner rechts daneben steht, ist doch egal. Der fragt vielleicht hinterher. Oder wenn man tanzen geht, dann einfach zu sagen, okay, wir unterbrechen es jetzt dann und dann. Das ist ein Tanzfrühstück. Wir beten jetzt und dann geht's weiter. Oder im Büro einfach zu sagen, an dem Geschwätz beteilige ich mich nicht, weil wenn ich was mit jemandem zu klären habe, dann mache ich das persönlich und nicht über Dritte. Also es lässt sich beliebig fortsetzen. Die Frage ist, eben der Herr sagte, habe ich die Traute? Bin ich mutig vor dem Thron? Bin ich mutig und sage tatsächlich, was ich denke? Oma hat gesagt, wovon das Herz voll ist, quillt der Mund über. Tut er das?
Okay, das waren schon einige praktische Beispiele. Gibt es noch mehr? Fällt euch noch etwas ein?
Ja, also ich hatte vor kurzem eine sehr kontroverse Diskussion mit einer sehr aufgeklärten Person zu dem Thema Gleichgeschlechtlichkeit. Und das hat eigentlich alles, also jede Frage so berührt dieses, ich bin intolerant. Und das war aber kein Schamgefühl, sondern ich bin wirklich bei meiner Auffassung bei Gott geblieben und habe da die Erfahrung gemacht, wenn ich sonst irgendwie nicht zu Jesus gestanden habe oder mich geschämt habe, hat mich das immer gewurmt, ist mir nachgegangen, hat mich tierisch beschäftigt. Und in dem Moment, wo ich da einfach dazu gestanden habe, nein, wir glauben da oder ich glaube da an was anderes und ich denke, es ist falsch, oder halt, da ging es mir besser, also da konnte ich einen Punkt machen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich einfach wirklich zu Gott, zu meinem Glauben, zu mir gestanden habe, war es einfach beendet und mir ging es total gut. Also ich war total happy. Also dafür lohnt es sich für mich, also für meinen Glauben, für Jesus einzustehen und ihn offen zu bekennen. Ja. Mhm.
Dankeschön.
Also es macht es einem sehr viel leichter, wenn man sich mit dem Glauben tatsächlich auskennt. Mhm. Es ist ja oft so, dass man was gefragt wird oder man möchte nichts sagen, weil man sagt, dann muss ich Fragen beantworten. Ja, dann muss ich das erklären. Wenn ich keine Ahnung habe, fällt es einem schwer, was zu erklären. Wenn ich mich aber damit beschäftige, fällt es mir viel leichter, dann bin ich sicherer in dem Thema. Mhm. Und ja, das wäre mein Tipp. Beschäftigt euch damit.
Ja, das ist auch ein guter praktischer Tipp, sich mit dem Glauben, mit Zweifeln, die man selber hat, auseinandersetzen, weil oft sind das auch ganz platte Argumente, die einfach vorgeschoben sind.
Ja, ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, als wir mit der Praxis essen waren. Da kam eben auch das Thema auf Glauben und Jesus. Und dann habe ich gedacht, was soll ich nur sagen, was soll ich nur sagen? Und dann habe ich ganz still für mich einfach gesagt, Herr, gib du mir die richtigen Worte. Und dann ging das auf einmal. Und das war total toll. Also ich konnte das von meinem eigenen Geist oder was weiß ich, konnte ich das nicht erklären, aber Gott hat mir die richtigen Worte gegeben und das ist toll. Einfach kurz beten, Herr, hilf mir.
Ich meine, es gibt ja auch einen Bibeltext dazu, dass wir uns keine Sorgen darüber machen, was wir sagen würden, sondern der Heilige Geist in der Situation wird uns leiten, wenn wir bereit sind, dafür einzustehen. Noch etwas, noch jemand? Martin.
Ja, aus meiner Erfahrung hilft es einfach nur, zum Beispiel in der Schule bei seinen Freunden einmal zu sagen, ich bin Christ und die Fragen kommen von alleine. Also ich musste gar nicht oft ansprechen, was irgendwie Kontroversen sind in irgendwelchen Themen. Ich wurde darauf angesprochen und dann gab es die Diskussion und einmal reicht.
Mutig, sich gleich den Stempel zu verpassen, aber dann wissen die, wo die hin müssen.
Also ich habe zum Beispiel in der Vorlesung über Energiewirtschaft eine Folie, da steht drin, Gott gab dem Menschen die Erde, dass er sie bebaue und bewahre. Mit dem Ergebnis, dass alle christlichen Studenten mich ansprechen.
So kann man auch filtern. So.
Ich erlebe das gerade, dass ich vor allem gemeinsam unterwegs bin, dass ja, Studenten da sind, die mit mir an der Uni sind und ich denke so, dieser Gedanke, gemeinsam zusammen zu sein, da merke ich, dass ich viel mutiger bin und ja, mehr Kraft habe zu bezeugen.
Ja, deshalb ist Gemeinde, Gemeinschaft, Hauskreise wichtig, zusammen für Situationen beten, füreinander beten, sich Mut machen, auch was Viktor gesagt hat, da auszutauschen über Fragen, manchmal wissen andere mehr als man selber. Ich denke, hier ist viel Praktisches, viel Nützliches zusammengekommen. Das sollte man öfter machen, das spart Predigtvorbereitung. Und ich finde, oft ist es nicht schwer, wenn man, zumindest war es bei mir, als ich das erfahren habe, wenn man direkten Widerstand, direkte Konfrontation bekommt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich erzähle das Beispiel doch. Wir hatten in meiner Heimatgemeinde in Köln hatten wir eine Organisation zu Besuch, die hießen Juden für Jesus. Das ist schon ein bisschen verwaschen, das ist mein Schlafshirt. Aber damit standen wir in der Kölner Innenstadt. Das sind messianische Juden, die mit anderen Juden ins Gespräch kommen wollen über den Glauben. Und es ist erstaunlich, wie viele sich durch dieses T-Shirt angegriffen fühlen, wie Juden auf einen zukommen, sagen, Jesus und Jude, das passt überhaupt nicht. Und Da habe ich zum ersten Mal wirklich Widerstand erfahren. Menschen, die uns vor die Füße gespuckt haben, Menschen, die uns beleidigt haben, die uns angreifen, also verbal angegriffen haben. Aber das fand ich gar nicht so schwer. Das Herausfordernde war für mich, als ich habe in Leverkusen gewohnt, Köln ist eine Millionenstadt, da irgendwo in der City standen wir und plötzlich sehe ich da meinen Cousin, der nicht Christ ist, der über 100 Kilometer entfernt wohnt, aber der ist gerade da am Einkaufen und er sieht mich mit diesem T-Shirt, wie ich Flyer verteile, wie ich mit Leuten ins Gespräch komme. Was sage ich dem? Und natürlich mussten auch Klassenkameraden vorbeikommen. Und ich finde, das ist das Herausfordernde. Wie erkläre ich das den Leuten, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, mit denen ich nah dran bin? Und das ist Herausforderung, aber das ist auch eine Riesenchance. Weil das sind Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe, wo ich immer wieder so kleine Gelegenheiten, kleine Möglichkeiten nutzen kann. Es muss nicht immer die Riesenpredigt von Paulus mitten in der Stadt sein, vor allen Menschen. Darüber haben wir auch mit den Jugendlichen diskutiert, als wir uns auf das Thema vorbereitet haben. Oft sind es die kleinen Dinge. Die Gespräche mit einem im Bus, wenn man zu zweit ist. Oder wenn man, ja, was wir so ein bisschen dargestellt haben, diese kleinen Momente, dort kann ich leuchten, dort kann ich in eine Beziehung reden. Oder wie Martin gut dargestellt hat, wenn man sich abstempeln lässt, wenn Leute kommen, ja, und nachfragen, solche Möglichkeiten nutzen. Man kann aber auch aktiv Gott herausfordern. Gott bitten, schenk mir Möglichkeiten, Licht zu sein. Schenk mir Möglichkeiten, meinen Glauben zu bekennen. Und wenn wir mit offenen Augen durch den Alltag laufen, dann sehen wir solche Momente, dann erfahren wir solche Momente. Es muss nicht immer künstlich sein, oh, heute schönes Wetter. Ja, weißt du, Gott hat die Sonne geschaffen und man muss nicht immer das erzwingen. Aber wenn wir wirklich mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen, dann gibt es Möglichkeiten, dann gibt es Gelegenheiten, wo wir ein Licht sein können, wo wir uns zu unserem Glauben bekennen können und uns eben nicht schämen, wo wir unser wahres Gesicht zeigen können und das nicht zu verbergen. Zum Abschluss möchten wir euch eine Frage mitgeben. Und zwar, die steht hier. Welches Gesicht zeigst du der Welt? Damit möchten wir dich herausfordern. Welches Gesicht zeigst du der Welt?